Alles klar, willkommen zum BTC Echo Krypto Recap mit mir, Johannes, am Freitag, wo wir hinter die wichtigsten News der Woche blicken und wo wir auf die Entwicklung schauen, die unter dem Radar geflogen sind. Ich starte mal direkt rein. Auf welche Themen schauen wir heute? Wir gucken uns das Platzen der KI-Blase an, auch nochmal auf die neuesten Entwicklungen beim Clarity Act und schauen uns nochmal bei Robinhood und Coinbase um. Da gab es ja Geschäftszahlen. Da wollen wir nochmal ein bisschen genauer auf die On-Chain-Ökonomie der beiden schauen. Wir verlieren aber keine Zeit und starten mal gleich hier mit diesem Chart von The Kobayashi Letter. Ja, was wir hier sehen, das ist kein Low-Market-Cap-Meme-Coin, sondern das ist der KOSPI, Südkoreas größter Aktienindex. Der ist jetzt mehr als 44% von seinem All-Time-High gefallen. Man sieht das hier ziemlich brutal. Es gab tatsächlich einen kleinen Rebound gestern, dazu kommen wir gleich, aber einfach nochmal kurz diese ganzen Entwicklungen hier aufgearbeitet. Also das Ausmaß, 1,2 Millionen gehebelte Konten mit Margin Calls in Südkorea, 3,4% der Erwachsenen macht das. Die haben quasi einen Margin Call bekommen, eine Art kollektive Altcoin-Season im Land, die wir da erlebt haben mit diesem KI-Trade, die jetzt gerade, so scheint es zumindest, ihr Ende findet. Südkoreaner waren ja zuvor halt auch die größten Altcoin-Zocker und haben in KI-Werten eben ihre nächste Altcoin-Season gefunden. Das ist auch der Grund für den Einbruch, der Einbruch des KI-Trades. Im KOSPI sind ja auch Samsung und SK Hynix zwei der größten Posis und die sind ebenfalls stark gefallen. Ich denke, davon ist halt auch ein Großteil dieses Absturzes ja erklärbar, wenn man so will. Die beliebtesten Trades des generellen KI-Hypes, die sind aber gerade auf dem Rückzug gewesen. Also SK Hynix habe ich gerade schon angesprochen, -47% vom All-Time-High. SanDisk hatte zwischendurch -50%, Micron -33% und Nvidia auch zwischendurch -20%. Das sind fast 2 Billionen, sage ich schon, Billion, also, zwei Billionen US-Dollar, die da in 4 Wochen ausradiert sind. Das sind nochmal ganz andere Maßstäbe als auch im Krypto-Space. Und ja, also wie gesagt, einmal Krypto komplett ausgelöscht. Und das Überraschende daran ist, dass die Aktien fallen ja, während die Unternehmen immer noch Rekordgewinne verzeichnen. Wir haben ja die CNBC-Headline, also SK Hynix hat Quartalszahlen vorgelegt und eigentlich sah das relativ gut aus, hatte das profitabelste Quartal jemals und auch bei Samsung, das hatten Stefan und ich auch im Invest angesprochen vor ein paar Wochen, super Quartalszahlen. Was den Anlegern natürlich Sorgen bereitet, ist eben der hohe CapEx, also die Investitionsausgaben für KI-Infrastruktur. Hier haben wir noch zwei gute Charts dafür, also die Ausgaben, die da erwartet werden. Von André Dragosch hat diese Charts gepostet. Schon mal was von Blockpit gehört? Die helfen bei deiner Steuererklärung, während du entspannt in Krypto investierst. Deine Transaktionen werden automatisch gesammelt und dein Steuerbericht erstellt nach den offiziellen Regeln, ohne Tabellenchaos. Und falls deine Situation etwas komplexer ist, nutzt du einfach den Expert Service. Sichere dir jetzt 15% Rabatt mit BTC Echo und registriere dich in weniger als 60 Sekunden. Der ist jetzt leider nicht da, zeigt aber im Prinzip genau das Gleiche, einfach die Erwartung auch bis 2028, die dann teilweise über 800 Milliarden Dollar liegen sollen an CapEx-Ausgaben. Das Versprechen ist ja natürlich, dass je mehr ausgegeben wird, desto besser wird die KI auch. Ich glaube, der Google-Erfinder, also Larry Page, der Co-Gründer, wie auch immer, soll gesagt haben, er geht lieber pleite, als dass er dieses Rennen verliert. Aber das stellen Investoren tatsächlich immer mehr in Frage. Vor allem wegen einem Land, wegen China. Immer bessere Open-Source-Modelle, die auf einem Level mit Claude und ChatGPT sind, kommen raus. Und ja, die Idee dahinter ist einfach, günstige Intelligenz aus China bedeutet geringere Chip-Nachfrage. Gab es ja diese Woche halt auch ein spektakuläres Börsendebüt von CXMT aus China. Also die stellen DRAM-Speicher her. Die Sorge ist, dass sie das natürlich deutlich günstiger machen könnten als Samsung und Co. Der Börsenstart absolut bescheuert, also 500% plus zwischendurch. Ich glaube, zwischendurch war es dann einfach auch schon das größte chinesische Unternehmen. Der Pump, der fällt zeitgleich auf die vermutlich größte KI-Schlagzeile der letzten Woche. Also der Pump, den wir jetzt vor kurzem gesehen haben, gestern Abend, beziehungsweise heute materialisiert sich da auch noch mehr. Ob jetzt Short Squeeze oder nicht, wird sich zeigen. Und zwar ist es diese News hier, der gute alte Leopold Aschenbrenner. Weiß ich, wer ihn kennt, viele, die im KI-Space sind, sollten es auf jeden Fall tun. Das Hedgefonds-Wunderkind, das gerade mal 25 Jahre alt ist und schon einen multimilliardenschweren Hedgefonds gegründet hat, ehemals bei OpenAI. Seine große These, die er damals, ich glaube 2024 war es, in einem Essay dargestellt hat, Situational Awareness, wo es halt einfach um die Gefahren der KI ging. So hat er dann auch später seinen Fonds benannt. Und ja, machte einen Großteil seines Geschäftes tatsächlich auch mit den KI-Werten oder halt periphere KI-Werte. Hier sehen wir nochmal ein kleines eine kleine Zusammensetzung seines angeblichen Portfolios, also die üblichen Verdächtigen teilweise auch mit drin, Nvidia, aber halt ja auch SanDisk und ein paar Bitcoin-Miner halt auch, die dann später ins KI-Mining-Geschäft rübergegangen sind, Riot Platforms, CleanSpark und so weiter, Micron Technology auch dabei. Damit soll er sich jetzt aber hart verzockt haben. Ich hatte hier noch ein witziges Meme, das muss ich einmal nebenbei noch aufmachen. Das Ganze erinnerte mich nämlich so ein bisschen an eine kleine Sam Bankman-Fried-Story und ich hoffe, ihr könnt es sehen, hier aus Squid Game. Ja, ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Super spannende Story. Ich will da jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Ist sicherlich auch was für den Invest. Ich bin einfach happy, dass es diesmal nicht Krypto ist, das im Zentrum des nächsten großen Blow-Ups ist. Und wo wir dabei sind, ich erzähle euch das Ganze natürlich auch im Kontext unseres Marktes. Denn das Entscheidende ist hier die Frage, die wir uns alle aktuell auch im Kryptoland stellen. Diese hier, muss sie platzen, damit Bitcoin wieder steigen kann. Wir sind es vielleicht auch schon ein bisschen leid, aber ich glaube, gerade angesichts der aktuellen Kurse kommt diese Frage immer wieder weiter ins Spiel. Es gibt Krypto-Experten, die sagen, ja, die KI-Blase ist eine Voraussetzung dafür, also das Platzen, dass wieder Geld in den Kryptomarkt fließt. Und es könnte dieser Punkt gekommen sein, das muss man auch sagen. Übrigens, mit dieser Frage haben wir uns natürlich auch in der Redaktion vor einigen Wochen auseinandergesetzt. Ich finde den Artikel hier auf unserer Seite. Mit einem Plus-Abo könnt ihr das auf jeden Fall lesen. Das gibt es schon ab 1 Euro zum Testen. Und darin enthalten sind auch die Kursanalysen meines geschätzten Kollegen Stefan Lübeck. Also wärmste Empfehlung gehen hier an der Stelle raus. Ja, warum sollte uns das jucken im Crypto-Space? Wir haben hier noch eine Frage. Krypto hatte ja schon seinen Major Blow-Up. Genau, Crypto Ray, darauf wollte ich tatsächlich auch gleich eingehen. Wir gucken uns das Ganze dann nochmal im Detail an. Wir hatten das im Interview auch mit André Dragos. Der ist ja zum Beispiel einer der Experten, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und auch der Betrachtung ist, dass ja Krypto seine Rolle hier spielt. Also KI-Crash, was macht Krypto? Dafür gucken wir uns eben diesen Chart von Bitwise an. Aus dem Weekly Compass. Und zwar der hier, der 10-minütige Intraday-Performance-Chart. Und man sieht hier relativ gut, dass Bitcoin sich ziemlich gut gehalten hat, während Mag7-Stocks und vor allem SpaceX, das ja nach dem IPO ordentlich gelitten hat, ja, runter bis seitwärts unten tendieren. Also wir sind relativ stabil. Bitwise thematisiert ja auch etwas, was wir bei BTC Echo außerhalb, beziehungsweise innerhalb der Redaktion und im West diskutiert haben. Meine Meinung dazu war nein, Bitcoin profitiert nicht direkt von der Rotation und die US-Wirtschaft einfach zu abhängig von diesem Trade geworden, womit ein anhaltender Crash auch andere Risikowerte mit nach unten zieht. Ist natürlich einfach nur meine Meinung, gab viele andere auch in dem Artikel der Redaktion. Das haben wir vereinzelt auch schon gesehen. Wenn es bei den Tech-Werten runterging, dann hat Bitcoin halt auch vereinzelt gelitten. Die relative Stärke, das hat CryptoRay gerade angesprochen, die stammt für mich auch eher aus der Tatsache, dass Bitcoin und Krypto eigentlich schon den harten Crash gesehen haben. Oktober 25 sowieso mit 1010, also diesem Mega-Liquidations-Event. Aber dann eigentlich seitdem halt auch bis Juni 2026 ging es für uns ja mehr oder weniger eigentlich nur nach unten, bis auf die ein oder andere Erholung. Und wir sind jetzt einfach in unserer Seitwärtsphase angekommen. Und klar, ja, da schlägt man dann halt auch kurzfristig einen Index oder andere Assets, die gerade zweistellig fallen. Ultimativ hängt es auch davon ab, welche Sicht man von Bitcoin hat. Ist man beispielsweise Bitcoin-OG, dann ist Bitcoin ja einfach die Alternative zu Wall Street und einem kaputten Zentralbanksystem, geschaffen in der dunkelsten Stunde des Kapitalismus, der GFC 2008. Dann kann es gut sein, dass Bitcoin seinen Moment demnächst bekommt, wenn wir wirklich wieder auf eine so große Finanzkrise zusteuern. Für mich sind das natürlich die falschen Gründe für die Bitcoin-Adoption, aber wir haben es ja auch gesehen, bei The Kobasi Letter hatte es gepostet, die US 30-Year-Yields, die sind auf dem Level von 2007. Also wir sind basically dahingehend wieder, was die Staatsanleihen in den USA betrifft, auf Niveaus der letzten großen Finanzkrise. Die Finanzierungsbedingungen, das heißt es nämlich auch im Klartext, die werden schwerer. Und das ist eigentlich auch ein schlechtes Zeichen für Risikowerte. Für manche ist Bitcoin aber nicht einfach ein Rettungsding, so wie ich es gerade angesprochen habe, sondern eben der Canary in the Coal Mine, wenn man so will. Also der ehrlichste und früheste Indikator für die Richtung der Geldpolitik und die Liquidationsbedingungen. Und das ist halt auch etwas, was Bitwise argumentiert, auch in dem aktuellen Bericht, den ich gerade gezeigt habe. Also dass Bitcoin den KI-Ärger sieht und eine quasi eine Intervention der Geldpolitik antizipieren könnte. Also das ist halt auch André Dragos Theorie hinter dem Canary in the Coal Mine. Es ergibt sich daraus ja auch eine ziemlich spannende Trading-Idee, die eben darauf basiert, also dass wenn Bitcoin ja, lediglich ein Leading Indicator sein könnte für eben alle Risikowerte, dass es viel mehr Sinn macht, auf die Bewegung von Bitcoin basically Aktien zu longen oder zu shorten. Das heißt, wenn man sieht, dass Bitcoin quasi mit einem Vorlauf von 3 Monaten fällt, dass man dann eben halt auch Ähnliches bei den Aktien antizipieren kann, weil Bitcoin einfach die Liquiditätsbedingungen und das allgemeine Makroumfeld viel besser, viel schneller voraussagt als vielleicht andere Indikatoren, die gewöhnlicherweise in dem Space benutzt werden. Sprich, Bitcoin hat uns einfach in den letzten Monaten eigentlich signalisiert, dass die allgemeinen Makrobedingungen sich verschlechtern und der Run an den Aktienmärkten allmählich zu Ende geht. Ist natürlich die Frage, ob er das auch wirklich tut. Also wie oft haben wir schon gehört, dass die KI-Blase platzt. Fakt ist aber, dass Anleger immer unsicherer werden und das sieht man halt auch in der Volatilität. Und ich glaube, dass das entsprechend gepaart mit der Tightening der Financial Conditions möglicherweise halt auch im nächsten Quartal zu einem schwierigen oder zu einer schwierigen Phase führen könnte, die dann halt auch wieder die Fed aufs Programm ruft. Ich hatte ja letzte Woche auch diesen Chart hier gezeigt, den Nasdaq zu Bitcoin RSI. Und da war dieses Verhältnis tatsächlich auch ganz gut erkennbar, dass hier immer eine gewisse Vorlaufzeit besteht. Das heißt, Bitcoin fällt und dann kurz danach erreicht Nasdaq sozusagen seine große Stärke, also seine relative Stärke, fällt dann weiter ab, während Bitcoin sich schon in einer seitwärts stagnierenden Phase befindet. Und dann eigentlich, wenn dieser Punkt überschritten ist, in Sachen Gains outperformed, bis dann wieder bei beiden sozusagen die Spitze erreicht ist. Folglich wäre damit zu rechnen, in der Theorie, wenn das Ganze hält, das habe ich auch letzte Woche gesagt, dass Bitcoin von hier den Nasdaq und Co. schlagen könnte. Ich denke, das ist halt auch eine Debatte, die könnten Stefan und ich uns am Montag weiterführen, also inwiefern Krypto hier weiter an Stärke gewinnen könnte. Aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Mental Model, was man sich im Hintergrund behalten kann, im Hinterkopf behalten kann. Entscheidet natürlich halt auch, was die Fed und Co. machen. Da gab es ja auch diese Woche reichlich aufzuarbeiten, aber das nehmen uns Stefan und ich sicherlich am Montag im Invest vor. Wir wollen mal weitermachen mit dem nächsten Thema. Gerade keine Fragen im Chat. Deswegen geht es gleich wieder um den Clarity Act. Also ich hatte es ja letzte Woche gesagt. Hier kommt richtig Fahrt rein, vor allem jetzt diese Woche und auch nächste Woche wird nochmal ordentlich was passieren. Deswegen wird das, denke ich, auch weiterhin Thema bleiben. Das noch von letzter Woche, dass Trump hier auch ordentlich Druck gemacht hat nochmal. Wir gucken jetzt aber noch einmal kurz darauf, was in den letzten Tagen passiert. Also es gibt ja täglich neue News, auch diese Woche. Wir hoffen natürlich weiter darauf, dass es also das Gesetz vor dem 7. August durchgeht. Danach ist, wie wir wissen, Sitzungspause im Senat und dann sind ja die Midterm-Wahlen. Es müsste also realistisch gesehen jetzt verabschiedet werden. Wo stehen wir? Ja, es sieht leider nicht so super aus. Wir gehen gleich nochmal auf die Details ein. Es scheint wohl, als wenn alles in die nächste Woche fallen wird, wobei laut dem Mehrheitsführer des Senats, also John Thune, die Endabstimmung, so wie jetzt hier auch in diesem Artikel gezeigt, vermutlich nicht mehr im August passieren wird, vielleicht erst im September, also nochmal zwischen den Midterm-Wahlen. Davor muss aber auch einiges passieren. Also es ist ja auch nicht das einzige Gesetz, was jetzt vor dem August-Deadline oder vor der August-Deadline durchkommen muss. Es werden noch Russland-Sanktionen besprochen. Es gibt Personalentscheidungen, die auf der Agenda stehen. Das alles ist für die Senatoren teilweise wichtiger als Krypto, auch wenn es jetzt in unserer Bubble nicht so wirken mag. Und der allgemeine Prozess, der ist ja halt auch nochmal schwerfällig. Also es gibt 3 Abstimmungen, die da noch passieren müssen. Motion to proceed, Cloture und die Endabstimmung, also die, auf die wir alle schauen werden, kriegen wir dann diese Mehrheitsverhältnisse hin. Aber selbst wenn der Senat dem Gesetzentwurf zustimmt, ist der Gesetzgebungsprozess auch eben noch nicht abgeschlossen. Es muss noch einmal durchs Repräsentantenhaus, also der finale Text, muss da nochmal verabschiedet werden. Und Donald Trump selbst muss das Gesetz ja auch nochmal unterzeichnen. Zumindest die Motion to Proceed und Cloture sind laut Cynthia Lammes möglich. Das hat sie vor kurzem in einem Interview gesagt. Da hat sie halt auch nochmal diesen Prozess ein bisschen näher dargelegt. Sofern man sich, und das ist halt, glaube ich, weiterhin die große Komponente, man sich mit den Demokraten einigen kann. Also sie gesteht halt auch ein, dass die Zeit hier knapp wird und es gibt von Seiten der Demokraten weiterhin echt wenig Eingeständnisse, Zugeständnisse, wie auch immer. Clarity sieht immer mehr aus wie das traurige Opfer der bipartisan amerikanischen Politik. Oder, und das ist halt auch das Spannende im Ganzen, es wird ein Last-Minute-Sieg für Krypto mit viel, viel Feuerwerk. Also wenn man es am wenigsten erwartet sozusagen, das hatte ich letzte Woche halt auch schon so ein bisschen in den Raum gestellt. Der zentrale Streitpunkt unter den Senatoren ist weiterhin die Ethikklausel, die Trump und Co. daran erinnern soll, beziehungsweise hindern sollen, mit Krypto-Launches Kohle zu machen. Das hatte er ja noch vor seinem Amtsantritt gemacht. Und da gab es News von Elena Tarrant, dass jetzt ein neuer Kompromiss von diesen beiden Senatoren hier, Tillis und Gallego, vereinbart wurde, wenn man so will. Und der ist nun aktuell beim Weißen Haus und wird sich da angeschaut, während wir sprechen, soweit ich weiß. Das heißt, man kann auch hier nochmal erwarten, dass es in den nächsten Tagen News zu gibt. Sollte das Weiße Haus den Entwurf absegnen, wäre es sicherlich positiv. Also wir wären der Abstimmung auf jeden Fall einen kleinen Schritt näher, aber die Zeit, die tickt halt weiterhin. Und ja, die ersten Fonds haben jetzt halt auch schon wieder ihre Prognosen gesenkt. Nur noch 30% jetzt in diesem Fall von Galaxy Digital. Ich wollte noch einmal kurz hier in den Chat schauen. Besteht eigentlich vor den Midterms noch die Möglichkeit, den CA durchzudrücken, wenn es vor der Sommerpause nicht geht? Ich glaube, das nimmt so ein bisschen Bezug auf das, was ich gerade meinte. Also, achso, vor den Midterms. Ja, theoretisch schon. Ich habe gelesen, dass es, also genau, nur mal kurz zur Timeline. Wir haben jetzt den 7. August, da ist die Deadline, dann gehen die Senatoren in den Urlaub, dann kommen sie nochmal vor den Midterm-Wahlen wieder. Das Zeitfenster da ist ziemlich gering. Ich glaube, eine Woche oder zwei maximal, in der sie dann theoretisch diese Endabstimmung, sofern sie alles andere vorher beschlossen haben, machen könnten. Jetzt ist natürlich die Frage, besteht eine Chance darüber? Ich glaube, wenn man sich Polymarket und Co. anguckt, das können wir einfach mal an der Stelle machen. Weiterhin nicht. Gehen hier einmal kurz rein. Ich weiß gar nicht, wie die letzten Zahlen sind, aber ich glaube nicht gut. Die sind tatsächlich weiterhin gesunken. Eigentlich hat er das vorgespeichert, aber ich habe hier wohl meine Cookies deaktiviert. Okay, Clarity Act findet er nicht. Doch, hier, Unterzeichnung Clarity Act im Jahr 26. Und das ist ja letztendlich die Frage. Und ja, neuer All-Time-Low, was soll ich sagen? 27% Chance. Die Prognosemärkte rechnen nicht mehr damit. Und ich glaube, damit inbegriffen ist natürlich auch nicht nur die Abstimmung vom 7. August, die ist nämlich wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, darauf wollte ich auch gerade hinaus, sondern halt auch die Abstimmung in diesem Zeitfenster, das theoretisch vor den Midterm-Wahlen möglich ist.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis für alle mit Krypto-Investments. Falls du deine Steuer für den 31. Juli bisher vor dir hergeschoben hast, probier doch einfach mal Blockpit aus. Die Plattform kümmert sich automatisch um deine Transaktionen und hilft dir, deine Kryptosteuern einfach und nachvollziehbar zu erledigen. Du behältst den Überblick, bist auf der sicheren Seite und für komplexe Fälle gibt's zusätzlich den Expert Service. Als BTC Echo-Hörer bekommst du jetzt zusätzlich 15% Rabatt auf deinen ersten Steuerbericht.
Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist eben deswegen gering, weil es historisch wenige große Gesetze in diesem Ausmaß gab, die wirklich in diesem Zeitfenster, also während der Midterm-Wahl, tatsächlich durchgedrückt wurden. Und deswegen rechnen ja die Trader auf Polymarket, aber auch viele Analysten dem Ganzen keine großen Chancen mehr zu. Hoffnung macht aber diese News von Bloomberg. Das kursierte auch noch in meinem Space. Wir hören mal rein kurz, was der Analyst hier sagt.
There are 7 to 10 Democrats who sound like they want to ultimately pass a bill, but this is just very hard for them politically. Even if they like the underlying bill, they're going to face challenges in Democratic primaries from their own base.
Genau, also der Bloomberg-Reporter oder Analyst hier hat gesagt, es gibt 7 bis 10 Demokraten, die tatsächlich offen sind, für dieses Gesetz zu stimmen. Also hier sehen wir erste Anzeichen dafür, dass halt auch öffentlich durchkommt, okay, ja, hört mal Leute, wir sind bereit. Aber die haben weiterhin halt auch ein Image zu verlieren, sind halt Demokraten, die können nicht gesehen werden, dass sie für ein Gesetz stimmen, das zumindest, so wird es ja publik gemacht, Trumps Krypto-Geschäfte fördern könnte. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das ist zumindest ein Narrativ, was die Demokraten ja auch gegenüber ihren Wählern versuchen rüberzubringen. Und entsprechend möchten sie sich natürlich nicht unbeliebt machen, indem sie für dieses Gesetz stimmen. Gleichzeitig, und das will ich halt auch zeigen, sehen wir, dass immer mehr und mehr Druck auf die Demokraten ausgeübt wird. Letzte Woche hatte ich gezeigt, innerhalb der eigenen Reihen, diesmal aber von extern, dass eben halt auch der Clarity Act durchgebracht werden soll. Und zwar war diese Schlagzeile dahingehend sehr bezeichnend, also große Verfechter mittlerweile oder große TradFi-Institutionen stehen hinter dem Clarity Act mittlerweile. Dazu zählen halt auch neben Goldman Sachs jetzt hier auch BlackRock, Schwab, Fidelity oder halt auch Franklin Templeton, aber auch teilweise die American Banking Association, die sich zumindest für das Gesetz oder für eine Gesetzgebung ausgesprochen hat. Ob es natürlich in ihrem Interesse ist, dass ein Kryptogesetz durchgeht, sei mal dahingestellt. Aber das große Backing von den Institutionen ist da. Die wollen eine klare Regulierung und halten das Gesetz für sinnvoll, während keines aus ihrer Sicht schlechter ist für den Verbraucher. Das ist zumindest das Narrativ, was sie den Demokraten geben. Also das ist die Story, die man da politisch gut verpacken kann. Sie wollen natürlich, das wissen wir halt, Geld machen an dieser Branche mit Stablecoins, mit Tokenisierung und so weiter. Aber die Symbolwirkung, das ist das Entscheidende. Das sind Institutionen mit viel Macht, mit Reichweite und Einfluss in beiden politischen Lagern der USA. Und das erhöht tatsächlich real den Druck auf die Demokraten, wenn es zur finalen Deadline kommt, dafür zu stimmen. Wir schließen die Sektion mal ab mit der vermutlich prominentesten Stimme nach Donald Trump, die es in den letzten Wochen dazu gegeben hat, von Finanzminister Treasury Secretary Scott Bessent, der sich dazu geäußert hat. Er sieht eine Gefahr für Amerika in der aktuellen politischen Debatte, sagt auch, dass das Argument der Demokraten, Clarity habe keinen Verbraucherschutz, so nicht stimmt. Das hat er hier nochmal auch in seinem langen Tweet dargelegt. Und er stellt letztendlich die entscheidende Frage, die ist hier irgendwo, sind die Demokraten an Bord, das Land zum Führer in Sachen Krypto zu machen oder nicht? Also das ist letztendlich für die Democrats der Gun-to-the-Chest-Moment, wie man in Amerika so schön sagt. Jetzt oder nie, seid ihr dabei? Wollt ihr wirklich in die Geschichte eingehen, dass ihr gegen das Kryptogesetz gestimmt habt? Wer weiß, was danach kommt, wenn es wieder Kryptoscans gibt und so weiter und so fort. Könntet ihr dafür verantwortlich gemacht haben? Das ist eure Chance, eure Beteiligung an diesem Gesetz sozusagen klar zu machen und dafür zu stimmen, alle politischen Sachen beiseite zu legen. Keine Ahnung, ob das ein realer Indikator für eine 180-Grad-Wende ist oder doch nur ein letzter verzweifelter Hoffnungsschimmer, der uns eigentlich schon sagt, dass die Nummer durch ist. Ich fand diesen Kommentar hier von Abby Feldman ziemlich interessant. Also es mag unwahrscheinlich sein, dass Bessent das schreiben würde, wenn es gut stehen würde um den Clarity Act. Vermutlich bereitet man sich hier auch schon auf ein Failure vor. Und das hatte ich auch letzte Woche gesagt, kann es ja sein, dass dann einfach die Finger gezeigt werden. Okay, die Demokraten sind schuld, wir haben es versucht, aber konnten es nicht machen. Das Potenzial für eine Last-Minute-Überraschung ist meiner Meinung nach weitergegeben. Das glaubt auch Galaxy-CEO Mike Novogratz. Es ist interessant, seine eigenen Analysten geben dem Ganzen nur noch eine 30-prozentige Chance. Er sieht das mittlerweile ganz anders. Wir hören mal rein.
Clarity Act is gonna pass. I do. And I know right now it doesn't feel like it at all, but I think it's going to be a last minute, small little compromises. You just need a small compromise on ethics. And I think that ethics compromise is going to look like what they did with Lake and Riley, where they said the state AGs can't sue congressmen or the president, but they can sue the DOJ.
Also was er im Grunde einfach sagt, ist halt diese Ethikklausel, die ich gerade vorgestellt habe, die bei dem Weißen Haus gerade zum Review liegt, dass das der entscheidende Knackpunkt sein könnte, wenn da alle Seiten absegnen, dass es dann tatsächlich ziemlich schnell gehen könnte.
I don't think the law is being applied appropriately. And they're going to call it the Lake and Riley Clause or something. And that will be enough, I think, to get both sides to say, that's a tough enough ethics bill. Let's pass this thing. You heard it here.
So are we going to get it?
Genau, also you heard it here, Mike Novogratz. On tape, wie er sagt, dass der Clarity Act auch noch vor dem 7. August durchgehen, also mutig. Aber wir werden es sehen. Spätestens in einer Woche wissen wir mehr. Ich werde es wahrscheinlich auch nächste Woche wieder hier behandeln, entsprechend. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Wir machen nochmal weiter mit dem letzten Thema für heute. Ich habe es hier gerade schon eingeblendet. Wir wollen nochmal schauen auf den TradFi-Space und natürlich die Entwicklung im Kryptosektor dahingehend, also die Verbindung aus beiden. Robinhood und Coinbase, die haben ihre Geschäftszahlen vorgestellt. Ich habe hier gerade schon den Bericht von Coinbase offen. Gehe mal auf Seite 21, da sehen wir einen ganz guten Überblick. So, müsstet ihr sehen können. Vielleicht mache ich es noch ein bisschen größer. Genau, ein Blick auf Coin. Also die Coin-Aktie, die fiel um 7% zwischendurch nach Veröffentlichung dieser Zahl. Ich glaube, die größte Zahl dahingehend war das hier, 359 Millionen Dollar Loss, also ein Quartalsverlust. Und auch generell lag der Bericht laut Analysten unter den Erwartungen. Die Hintergründe, die sagen auch viel über Krypto aus aktuell. Also die Transaktionseinnahmen aus dem Kryptogeschäft, die fielen um 21%, also basically das Kerngeschäft oder Day-to-Day, wenn man so will. Aber Prediction Markets, die Einnahmen daraus, sind um 106% gestiegen. Also da ist wieder klar erkennbar, dass dort vor allem gerade viel gezockt wird, wenn es um Krypto geht oder zumindest Krypto-related. Ich muss auch dazu sagen, dass viel im Zeitraum der WM, das heißt, da gab es viel Aktivität auf den Prediction Markets. Das sagt auch Robinhood und dann kommen wir eigentlich mal zu denen. Auch die hatten einen sehr hohen Anstieg in ihren Prediction Markets Einnahmen und auch Volume. Erstmal das Net Revenue ist um 32% gestiegen, Quartal über Quartal. 1,13 Milliarden Dollar war wohl ein Rekord. Transaktionsrevenue steigt um 44%, also das Ganze hier tatsächlich invers zu Coinbase. Wir wissen ja auch, Robinhood hat auch ein anderes Geschäft, nicht nur Krypto. Coinbase wird natürlich sagen, ja, haben wir auch, aber dazu kommen wir gleich. Und auch hier eben die Event Contracts, Prediction Markets, Zehnfachung hatte ich, glaube ich, gesehen. Ja, auf jeden Fall krass. Der Crypto Revenue hingegen 38% gefallen. Interessant, also gute Zahlen und das, obwohl Krypto 40% knapp eingebrochen ist, also die Krypto-Transaktion. Im Detail, denke ich, gehen Stefan und ich da auch nochmal beim Invest drauf ein. Für mich ist in der Hinsicht immer wieder interessant der Blick auf die On-Chain-Segmente. Beide haben ja die Ambition, eine Finanz-Super-App zu werden. Ich glaube, Coinbase nennt es die Everything Exchange. Bei Robinhood bin ich mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall auch Ähnliches. Also so Event-Betting, Derivate, bei Robinhood auch Options, aber halt auch so ein On-Chain-Krypto-Geschäft, Tokenisierung, alles unter einem Dach zu verbinden. Aktuell würde ich sagen, dass Robinhood da den besten Job macht. Das ist jetzt meine Meinung. Stabiles Kerngeschäft, komplementäres Krypto-Venture, während das bei Coinbase ja eher andersrum ist. Wobei man weiterhin sagen muss, Coinbase macht das beste Krypto-Geschäft. Wir gucken mal rein auf die Layer-2-Zahlen. Das ist jetzt dahingehend auch gut vergleichbar. Robinhood hat vor kurzem eine eigene L2 gestartet. Base hat ihre eigene schon seit längerem laufen. Das sieht man auch jedenfalls deutlich in den Zahlen. Also das TVL bei Base 4,6 Milliarden gegenüber 362 Millionen bei Robinhood. Ist aber trotzdem beachtlich. Die Chain gibt es gerade erstmal seit 1. Juli, glaube ich. Also nicht mal einen Monat. Und man hat jetzt aber schon, ich glaube, wo haben wir es hier? Relativ viel RWA, Active Market Cap. Und das ist, glaube ich, eine Kennzahl, die ist besonders wichtig für gerade Robinhood, dass man hier schnell aufholt. Da ist Base auch noch relativ schlecht aufgestellt, finde ich. Also da ist nicht viel passiert in Sachen RWA, 214 Millionen Dollar. Und wo sie weiterhin führend sind, sind natürlich Stablecoins. Das ist auch das beste Geschäft von Base, beziehungsweise auch Coinbase. Das sieht man auch im aktuellen Quartalsbericht, eben auch über die USDC-Partnerschaft. Da holt man weiterhin Geld rein. Aber natürlich auch entscheidend, Chain Fees auf 24-Stunden-Gesicht liegen beide gleich auf, Chain Revenue auch in etwa. Also Robinhood, die Robinhood Chain, die hat ziemlich schnell auch aufgeholt. Da ist natürlich auch die Frage, was bedeutet das jetzt auf lange Sicht, ne? Also inwiefern kann Coinbase bzw. Base jetzt das Geschäft noch umstellen? Hier auch nochmal ein interessanter Chart dazu. Tokenized Stock Asset Holders, also die ja, Halter von diesen Assets, obwohl die geringer sind bei Robinhood, haben sie mehr Halter jetzt schon, mehr als Solana, die ja vor kurzem eigentlich auch, also hier geht es nur um Tokenized Stocks, nicht um RWAs allgemein, haben sie tatsächlich schon mehr Holder von diesen Digital Tokenized Assets als beispielsweise Base sowieso, aber auch schon Solana, BNB, Ethereum, ist echt beachtlich. Ich glaube, das signalisiert uns eigentlich, dass gerade Robinhood es ziemlich gut geschafft hat, eben seine Marktreichweite, seine Distribution zu nutzen, um RWAs auf der Chain zu pushen. Wird sich natürlich zeigen, ob das weiterhin der Fall ist. Dazu wahrscheinlich mehr am Montag. Ich habe aber auch dazu noch einen Artikel geschrieben, den ihr auf der Webseite findet, wo es eben auch um den Vergleich geht, Robinhood gegen Coinbase, insbesondere das On-Chain-Geschäft, gar nicht mal jetzt so aus Unternehmensperspektive. Damit sind wir auch fast durch für heute. Wir haben sonst weiter keine Fragen. Stellt gerne noch welche in den Chat, wenn ihr wollt, wenn ihr noch da seid. Ich habe noch eine kleine Sache für euch, die mir ins Auge gestochen ist, die ich jetzt einfach mal unter der Kategorie unter dem Radar verbuche. MoonPay hat wohlmöglich sowas wie die Zukunft des KI-Zahlens vorgestellt. Erstmal eine sehr sexy designte Webseite hier, die auch wahrscheinlich gleich meinen Stream zerstört, wenn das so weitergeht. Die Idee dahinter ist relativ einfach, aber doch, wie sagt man, sehr visionär. Also in üblichen, ja, weiß nicht, LLM-Terminals wie ChatGPT, wie Claude, einfach traden und bezahlen. Also basically ein Prompt, der dir sagt, weiß ich nicht, swappe meine 500 USDC auf Solana zu Ethereum und man muss sich um nichts mehr kümmern. Die KI macht das basically mit dem Paybox-Backend sozusagen für einen. Das Starke daran ist eins einfach, was es uns zeigt, so ein bisschen, wie Zahlungen in Zukunft aussehen könnten mit KI, aber halt auch mit Krypto. Weil Krypto ist hier im Backend, also es nutzt dann unter anderem, wir sehen das weiter unten, diese Chains. Ich glaube, man hatte so ein bisschen mit Solana geworben, weil Solana sich natürlich gut eignet, aber auch Ethereum und alle anderen möglichen EVM-Chains. Man verbindet dann halt einfach über die MCP-Funktion bei Claude und ChatGPT seine Wallet und kann dann quasi über die LLM dann, so eine Zahlung steuern. Ich glaube, hier waren halt auch so grundsätzlich Beispiele. Ich würde sagen, nicht traden im üblichen Sinne. Also niemand würde hier, oder die wenigsten würden jetzt hier einen Long auf Hyperliquid und so weiter setzen, wobei man das wahrscheinlich auch kann. Vielleicht mehr so übliche Sachen. DCA $20 a day into ETH for the next 30 days. So eine Geschichten kann man dann einfach machen. Und die KI wählt dann im Hintergrund den besten Weg, geht über MoonPay und so weiter und so fort. Finde ich einfach eine ziemlich coole Sache. Natürlich die Frage dann auch, wie das mit den Private Keys gehandelt wird. Es gab dazu ein, zwei Kommentare von MoonPay. Es wird dann halt über so Kryptographie-Protokolle wie MCP, also Multi-Party-Computation, gehandhabt. Es geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail. Also wenn ihr das nutzen wollt, solltet ihr euch auf jeden Fall damit beschäftigen. Aber ich habe es leider noch nicht testen können. Ich hatte noch nicht die Zeit dafür. Wir gucken einmal kurz rein, wie das Ganze aussehen könnte von dem CEO selbst.
I'm Neeraj, Chief Engineer at MoonPay Labs. Let me show you how it works. Claude, book a table at Gramercy for Friday at 8 p.m. The agent finds the table, fills in the booking, assembles the payment, and then pauses. And now I'll click approve on my phone. One tap.
Genau, wir sehen dann hier halt auch schon im Display, also Solana-Netzwerk, USDC. Jetzt wird hier natürlich auch berechtigterweise die Frage gestellt, könnte witzig werden, Prompt Injections. Mit einem Prompt Zahlung abwickeln hat welche Vorteile? Guter Einwand. Für Kryptonutzer ist es halt insbesondere deswegen interessant, weil es eben diese Wallet-Layer wegabstrahiert. Das ist schon einmal aufgekommen im DeFi-Space. Da gab es ja kurze Zeit diesen DeFi-AI-Hype, also DeFi gepaart mit AI. Wir wissen alle, oder wer zumindest on-chain unterwegs ist, wie unglaublich komplex das manchmal sein kann, einfach dann zwischen zwei Blockchains zu bridgen, USDC von der einen Chain in das andere Protokoll zu bekommen. Und das Ganze dann natürlich aber halt auch unter einem Dach mit den üblichen tagesaktuellen Geschehnissen im eigenen Wallet. Wenn man jetzt tatsächlich USDC nutzen will, um Restaurants zu buchen und so weiter und so fort, kann man das in der Theorie dann halt auch über diese LLM machen. Also es aggregiert zum einen und es vereinfacht natürlich halt auch für Krypto-User die Wallet-Nutzung. Viel mehr könnte sich dann halt auch, und das ist natürlich auch so eine Adoptionsstory, auf eine breitere Masse ausüben, weil es wurde ja halt auch immer gesagt, damit Krypto adoptiert werden kann, muss es auch so ein bisschen ins Backend verschwinden und gegen eine viel, viel einfachere Frontend-Geschichte ausgetauscht werden. Und eben das oder Züge dessen sehe ich jetzt hier auch in dem Ding. Ich mache jetzt keine Werbung für das Projekt. Ich finde auch nicht, dass das jetzt vielleicht unbedingt vollständig ausgebacken ist oder ausgereift. Es gab auch zum Launch Day gleich ein, zwei Schwierigkeiten. Aber zumindest gibt es uns ein Gefühl dafür, wie die Krypto-Zahlungen in Zukunft aussehen könnten, auch in einer Zukunft, die immer mehr und mehr KI geprägt ist. Ja, große Angriffsflächen auf jeden Fall auch. Wie gesagt, es gab reichlich Nutzer, die hier auch hier gefragt haben, wie die Private Keys kontrolliert sind. Laut MoonPay, und hier haben wir es nochmal, die Cryptography, die dahinter steckt, MPC und TEEs, also Trusted Execution Environment sind es, glaube ich. Aber viel tiefer kann ich da eigentlich tatsächlich auch nicht in das das Know-how einsteigen. Es ist wirklich sehr komplex, man kann es aber hier nachlesen. Bei denen im Prinzip der Private Key aufgeteilt wird über verschiedene Multipartys, also verschiedene Parteien und dadurch niemals für eine Entität gleichzeitig sichtbar ist bei der Nutzung. Aber wie gesagt, das muss man sich dann nochmal genauer anschauen, wie sicher das Ganze wirklich ist. Das dachte ich aber, lasse ich euch einfach nur mal so als kleines Gedankenexperiment am Ende des heutigen Streams da. Ich glaube, hier hatte zum Beispiel ein Nutzer gezeigt, wie man das machen kann. Also er hat hier basically $30 genommen und Paybox gesagt, finde mir den profitabelsten Trader auf Solana und copy alle seine jüngsten Trades. Das Ding jetzt erfolgreich war, weiß ich nicht, aber man sieht hier so ein bisschen, wie das dann in dem Chatfenster aussieht und so weiter und so fort. Also ich werde es mal versuchen, mich demnächst ein bisschen auseinanderzusetzen, damit rumzuexperimentieren. Wahrscheinlich würde ich feststellen, dass es noch nicht ganz ausgereift ist, dass noch Fehler existieren oder auch Reibungspunkte. Aber wer weiß, wo das Ganze in 1, 2, 3 oder 4 Jahren steht. Ich glaube, das ist eher der spannende Gedanke an dem Ganzen. Zu guter Letzt noch die Charts der Woche. Da habe ich nur 2 mitgebracht. Der eine ist der hier, Hyperliquid versus Centralized Exchanges im Aggregat. Hyperliquids Anteil am Open Interest, wahrscheinlich die wichtigste Kennzahl bei Derivaten, ist gemessen an anderen Börsen, also am Aggregat anderer zentralisierter Exchanges, auf neuen Rekord gestiegen. 10,3%, ich glaube 10,4 waren es zwischendurch. Das Protokoll kann sich also weiter behaupten, aber hat auch zuletzt geblutet. Hype ist ja so gute 20% vom Allzeithoch entfernt gewesen zwischendurch. Es gab große Staking-Unlocks. Wer dazu mehr erfahren will, am Wochenende erscheint dazu vermutlich eines meiner nächsten Deep Dives und auch ein Artikel auf unserer Webseite, wo es eben genau darum gehen soll. Einmal über den Long-Term-Bull-Case von Hyperliquid, ob der noch gegeben ist. Das ist dann der Deep Dive. Und einmal halt natürlich auch der Artikel, der das Aktuelle alles so ein bisschen beinhaltet. Jetzt gucke ich nochmal kurz in den Chat. Wenn meine Private Keys einmal in den Chats auf amerikanischen Servern bei Anthropic geleakt werden, ich könnte nicht mehr schlafen. Ja, sehr berechtigter Einwand. Auch was wir zuletzt gesehen haben bei Claude, glaube ich, war das, dass hier die Artefakte quasi öffentlich im Internet zugänglich waren. Also das, was Leute teilweise, weiß nicht, in einem Dokument geschrieben haben und dann veröffentlicht haben, wo sie dachten, es wird einfach über ihr Google Drive veröffentlicht, war dann plötzlich öffentlich im Internet zu finden. Und auch dahingehend wird sicherlich sehr viel wird es sehr viel Datenschutzbedenken geben bei dieser, Paybox-Geschichte. Ja, das wird sicherlich sich erst klären müssen, bevor da auch eine größere Adoption von Seiten der Krypto-User reinkommt. Die Sache, die ich vergessen habe zu sagen, es ist nicht nur Krypto, also es sind nicht nur Blockchains, die genutzt werden, sondern Paybox nutzt halt auch Visa und Karten. Das heißt, man kann halt auch ganz einfach so sozusagen sein Apple Pay damit verbinden und auch darüber das Ganze nutzen. Wie dann nachher die Aufteilung ist, also wenn du jetzt beides hast, Wann er sich für welches entscheidet, das ist halt auch eine spannende Frage. Also wann er basically Blockchain gegenüber Visa bevorzugen würde. Wenn euch das weiter interessiert, wie gesagt, ich kann die Ankündigung später nochmal auf Twitter teilen oder jetzt halt auch im Video. Schaut da gerne nochmal rein. Genau, CryptoRay auch same. Also ja, viele haben auf jeden Fall die Bedenken der Richtung. Der letzte Chart, den ich noch zeigen wollte, wieder von Bitwise, auch aus dem aktuellen Bericht, ist der hier, beziehungsweise der, der darauf folgt, eine sehr gute Performance von Ethereum aktuell, auch gegenüber Bitcoin. Viele hatten das ja vor ein paar Wochen noch im Kontext des Clarity Act gestellt. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass Ethereum weiterhin, wenn man jetzt klassische On-Chain-Metriken benutzt oder zur Rate zieht, undervalued ist. Also es wird ja häufig dieser Realized Price auch bei Bitcoin genannt. Bei Ethereum liegt er ein bisschen weiter über $2,000 und stagniert eigentlich auch schon seit Jahren. Und basically, wann immer wir unter dieser Linie sind, ist Ethereum in der Historie ein guter Buy gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, und das ist eine ganz andere Debatte, wird Ethereum weiterhin seine Stärke behalten? Wird der Bullcase wieder zu Leben erwachen? Viele sagen ja, durch die Tokenisierung und so weiter und so fort. Wenn ihr daran glaubt, dann gibt euch dieser Chart zumindest das Signal, dass gerade eine sehr gute Akkumulationsphase sein könnte. Aber die Analysten, die den Chart gepostet haben, die sagen halt auch cheap, ja, also billig. Aber Bottom ist noch ungeklärt. Wenn man das jetzt auf einem High-Timeframe sehen will, kann man sagen, ja, hier Double Bottom, wie auch immer. Aber wir wissen, nichts ist sicher aktuell im Kryptomarkt. Es kann weiter bergab gehen. Insbesondere, wenn der KI-Trade weiter ins Wanken gerät, kann natürlich jeder sehen, wie er will. Aber für mich ist dann ganz klar, dass Risikowerte im Allgemeinen nicht wirklich davon profitieren werden, dass diese Rotation nicht unbedingt stattfindet, wie sich das viele vorstellen, dass es dann tatsächlich eher zu Problemen kommen könnte, auch im Krypto-Space. Alright, ich würde sagen, wir sind ja, stabil unterwegs gewesen mit der Zeit. Das war's für heute. Hinterlasst gerne ein Like und abonniert den Kanal. Falls noch nicht geschehen, für Feedback jeglicher Art, könnt ihr mir einfach in die Kommentare schreiben und auch in die Telegram-Gruppe @BTC-Echo-Chat. Alles klein geschrieben. Dort könnt ihr natürlich auch Themenwünsche für die anderen Formate, für den Invest-Podcast, für Stefans Chart-Analysen am Mittwoch oder halt eben auch für diesen Recap am Freitag äußern. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Letzte Chance noch, Fragen zu stellen, auf die ich gerne eingehen werde. Noch eine kurze Info. Nächste Woche haben wir dann auch voraussichtlich unseren ersten Gast. Ich hatte ja gesagt, das Ganze ist so ein bisschen als duales Format gedacht, wo wir einmal den Recap machen, einmal so wöchentlich die Themen der Woche aufarbeiten, aber natürlich halt auch versuchen, Experten mit an Bord zu holen, mit denen selbiges zu besprechen, damit ich hier nicht die ganze Zeit alleine quatsche, damit ihr halt auch nochmal interessante Insights von eben jenen Experten bekommt. Frage von CryptoRay, wie findet man dich auf X? Ja, ich habe mich ein bisschen versteckt bei X. Ich zeig's dir noch einmal. Das bin ich. @maxwag_eth. Also, falls ihr mich sucht und meine Sachen. Ja, gut, jetzt ist hier fett das Ethereum-Logo. Kann natürlich jeder sagen, aber ist ein Ethereum. Ja, ich bin auf jeden Fall Ethereum-Fan. Aber genau, hier findet ihr meine Tweets, was auch immer. Ich verweise halt auch häufig hier entsprechend auf ja, Crypto Ever oder halt auch BTC Echo. Also wenn ihr BTC Echo folgt, dann solltet ihr auch meistens meine Tweets sehen. Ah ja, okay. Alles klar. Cool, cool. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am Montag beim Invest wieder mit Stefan in der Besetzung und bequatschen dann das Wichtigste in Sachen Kurse, aber halt auch generell das allgemeine Marktgeschehen. Insbesondere, glaube ich, das FOMC-Meeting, was das bedeutet, sollte nochmal eine große Nummer oder eine größere Rolle spielen, weil ich glaube, da können wir sehr, sehr viel lesen, was in den nächsten Monaten passieren wird. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, ihr Lieben. Genau. Genießt das hoffentlich gute Wetter bei euch und wir sehen uns dann spätestens am nächsten Freitag zum nächsten Recap wieder.